Das Urteil lautete dann nicht schuldig, aber nicht frei von Schuld.
Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Ja, am 20. Juli diesen Jahres jährt sich zum 80. Mal das Attentat auf Adolf Hitler, verübt von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Einer, der von dem Attentat wusste und geschwiegen hat, niemanden verraten hat und tapfer, muss man sagen, durchgehalten hat, der noch exekutiert werden sollte von der SS und trotzdem überlebt hat, ist der General Hans Speidel. Eva Krämer und ich hatten die seltene Gelegenheit, mit seinem Sohn Hans Helmut Speidel zu sprechen und zu erfahren, wie das damals war und auch später. Hans Speidel war noch General in der Bundeswehr und auch NATO-General. Ein beeindruckendes Stück Zeitgeschichte, kann man sagen, oder Eva?
Ja, es war wirklich ein beeindruckendes Gespräch. Mich hat, glaube ich, am meisten fasziniert, dass Hans-Helmut Speidel gesagt hat, dass sein Vater eigentlich fast gar nicht darüber geredet hat, über seine Gefangenschaft und die Zeit, in der er sich verstecken musste. Es war schon sehr beeindruckend, so einen Zeitzeugen zu treffen und wird ja wahrscheinlich auch einer der letzten Gelegenheiten gewesen sein, mit jemandem zu sprechen.
Also bleiben Sie dran, es lohnt sich, eine halbe Stunde, die sich lohnt. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr.
Mein Name ist Eva Krämer, ich bin Redakteurin bei Die Bundeswehr.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Herr General Speidel, das freut uns sehr, dass Sie für ein Interview mit dem Magazin Die Bundeswehr zur Verfügung stellen. Unser Podcast heißt Die Lage. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben.
Nein, ich muss bekennen, nein.
Das ist nicht schlimm. Ist ja eher auch ein Format für Leute, die auch erheblich jünger sind als ich. Insofern, wir freuen uns aber sehr und sind auch geehrt, dass Sie für ein Gespräch für uns zur Verfügung stehen, dass wir nicht nur per Podcast verbreiten, sondern auch im Magazin, wo wir einen Schwerpunkt haben zum Thema 20. Juli. Ich beginne einfach mal mit der Frage danach, wie Sie das vielleicht erlebt haben, oder Sie sagten selbst schon im Vorgespräch, dass Sie Ihren Vater nicht genug gefragt haben zu der Zeit. Das war ja so, dass der damalige Chef des Heerespersonalamtes, General Wilhelm Burgdorf, Ihren Vater im August 1944, vier Wochen nach dem Attentat ungefähr, diskreditiert, angeschwärzt hat. Und Ihr Vater wurde dann als Mitwisser des Attentats verhaftet, hat aber die Racheorgien der Nazis überlebt. Wie hat er das geschafft?
Also, mein Vater musste um das Regime spätestens seitdem ihm der Oberst von Reichenau, Chef des Ministeramtes des Reichskriegsministers, im Herbst 1933 gesagt hat: Speidel, ich habe von Ihnen gehört, dass Sie unseren Staat nicht unterstützen und auch nicht in der Öffentlichkeit vertreten. Und seit diesem Zeitpunkt hat er gewusst, wie er sich zu verhalten hat. Und was ich alles so gehört habe und jetzt auch gelesen habe, er war extrem vorsichtig. Und meine Mutter hat, glaube ich, eine ganze Reihe von Tagebüchern von ihm versteckt, die nie mehr aufgetaucht sind, nachdem er festgenommen worden war. Und ich habe Tagebücher von ihm ab 1940. Und wenn man die sich mühevoll durchliest, seine Handschrift, für jeden Tag 2 Zentimeter breit, 3 Zentimeter lang, da stehen nur Daten und kein einziger Kommentar. Göring betroffen, Oster, Canaris, bei von Witzleben gemeldet und solche Sachen.
Die letzten auch Männer des Widerstandes, die im Leben bezahlt haben.
Ja, also insofern kann ich da keinen Honig draus saugen. Wer ihn am Ende angeschwärzt hat, ist mir gar nicht mal so bekannt. Auf jeden Fall wurde er am 8. September 1944 abgeholt und kehrte dann nicht mehr zurück.
Wie haben Sie das erlebt? Er war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, sondern...
Doch, er war zu Hause.
Er war zu Hause, ja.
Er ist ja glaube ich, Ende August seines Amtes enthoben worden, Ende August 1944, und war dann zu Hause. Und als Erste, was er gemacht hat, er ist gleich wieder weitergefahren und hat Rommel aufgesucht, um sich mit ihm zu besprechen. Und kam dann zurück, noch ein paar Tage, und eines frühen Morgens stand die SS da und hat ihn abgeholt.
Wo war das? Wo lebten Sie damals?
In Freudenstadt im Schwarzwald.
In Freudenstadt im Schwarzwald, ja.
Naja. Und da muss ich wiederum sagen, meine Eltern haben immer alles Komplizierte, Schwere von mir ferngehalten. Ich habe davon nichts mitbekommen. Er war halt plötzlich weg und der Vater war immer weg. Dann war ich gewöhnt. Und ich habe auch nicht viel davon mitbekommen, dass meine Mutter ihn besucht hat und wie das war bei diesen Besuchen. In Fürstenberg war das, glaube ich.
Ja.
Er lernte dann alle Institutionen des Regimes kennen. Er war im Prinz-Albrecht-Keller, ist dort auch unter Foltermaßnahmen verhört worden. Und ich glaube, er hat mit einer grenzenlosen Konsequenz und Sturheit immer wieder gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe immer nur meinen militärischen Auftrag erfüllt. Und das ist ihm gelungen, glaube ich, bis zum Schluss durchzuhalten.
Es gab dann ja die Episode, dass der Ehrenhof der Wehrmacht eben auch sozusagen attestiert hat, frei von Schuld oder Mittäterschaft zu sein, was ihn ja auch letztlich gerettet hat. So musste er nicht vor den Forstgerichtshof.
Es wurde dann abgestimmt. Keitel hatte den Vorsitz. Es waren 5, die über ihn geurteilt haben. Und das Urteil ging aus 3-2 zu seinen Gunsten.
Das war denkbar knapp.
Denkbar knapp, ja. Und das Urteil lautete dann nicht schuldig, aber nicht frei von Schuld. Und er ist danach eben nie mehr freigekommen. Er hat dann unendlich viele Gefängnisse kennengelernt und stand bis zuletzt unter Gestapo-Überwachung. Er war dann zunächst in der Wehrmachtshaftanstalt in Küstrin und dort, wo auch Friedrich der Große war und mit ansehen musste, dass sein Freund Katte ermordet wurde.
Der Soldatenkönig konnte hart sein.
Ja, und da war er dann mit 30 Mitgefangenen unterschiedlicher Art. Andere Generale, der holländische Generalstabschef von Röll, glaube ich, Söhne von beschuldigten Vätern. Und ich glaube, mein Vater gelang es, den Chef der Haftanstalt, ein Major Leusing, zu überzeugen. Das Ende des Krieges näherte sich. Und irgendwann mal konnte man in Küstrin die Artillerieabschüsse der Sowjetarmee hören. Und dann hat er ihn überzeugt, dass man mit den ganzen Häftlingen sich doch besser wegbegeben müsste. Und das geschah dann.
Das war, wissen Sie noch, wann das war? Ich meine, die Rote Armee ist dann ja im Frühjahr 1945 dann über die Oder bei Küstrin irgendwann auch gestoßen, ja,
und zum Seelower Höhen. Ja. Es muss um diese Zeit gewesen sein. Und dann sind sie tatsächlich auf Lastwagen verfrachtet worden. Und dann gab es nochmal einen Stopp in Potsdam und dann einen in Wittenberg. Und er hat immer behauptet, dass er mit all dem, was ihm vorgeworfen wird, nichts zu tun hatte. Und er stehe bereit, wieder als Soldat seine Pflicht zu erfüllen. Und dann wurde er nochmal in den Prinz-Albrecht-Keller, glaube ich, einbestellt. Aber ohne Ergebnis, er blieb in Haft. Und es war dann eine lange Odyssee durch ganz Deutschland, bis sie am Ende im Kloster Hersberg am Bodensee landeten.
Da hat er sich bei Palutinermönchen versteckt.
Da war die ganze Gruppe, die haben sich nicht versteckt.
Ach so.
Die hatten immer ein Gewehrsmann dabei, ein Feldwebel, der genau die SS überall informierte, wo der Trupp landete. Und dann war er da unten im Süden und eines Abends hat die SS das Kloster umstellt. Ein SS-Oberst kam rein und wollte die Hinrichtung vollziehen. Und da hatte die Gruppe ein fingiertes Fernschreiben bereit gehabt und haben das diesem SS-Oberst gezeigt. Da stand drin, dass Himmler diese Gruppe aus politischen Gründen am Leben lassen wollte, was nicht stimmte.
Ja.
Und dann war eben der nächste Takt. Nun wussten sie, sie wollen ihnen an den Kragen gehen. Und dann hat der Pater Kruch über die nächste Nacht drei Lastwagen besorgt und dann sind sie abgehauen in das nahegelegene Örtchen Urnau. Und der Bürgermeister von Urnau, Mitglied der NSDAP, hat sämtliche Häftlinge in seinem Dorf untergebracht und versteckt. Und jeder Bauer und der Bürgermeister Rist einschließlich haben im Grunde genommen damit ihr Leben riskiert. Man kann sich es heute nicht mehr vorstellen, aber damals fuhren immer noch die SS-Kommandos mit ihren Kübelwagen durch die Gegend. Und wenn sie junge Wehrpflichtige getroffen haben, die nicht kämpfen wollten, die wurden ja noch alle aufgehängt.
Und das kurz vor Kriegsende.
Kurz vor Kriegsende.
Ja, ja.
Und
was ja die SS auch wusste wahrscheinlich, dass es zu Ende geht.
Und was mein Vater tatsächlich, und da kann auch ich mich noch dran erinnern, später gerne erzählt hat. Am nächsten Tag kam dann das Hinrichtungskommando nochmal und der Führende hat dann den Pater Kruch gefragt, wo denn die Schweine wären. Und als Pater, und das hat mein Vater nachträglich immer gefreut, durfte er nicht lügen. Und er hat dann geantwortet, das haben mir die Herren nicht gesagt, wo sie hingegangen sind. Und dann war die Sache im Grunde genommen erledigt und letztlich war er damit gerettet. Und zwei oder drei Tage danach kamen die französischen Panzerspitzen und dann hat der Bürgermeister Rist, mein Vater, der ja fließend Französisch sprach, und den holländischen Generalstabschef von Roll gebeten, den französischen Panzerspitzen entgegenzugehen mit der weißen Flagge, was sie getan haben. Und mein Vater hat dann den französischen Fraktionsschwadronschef gefragt, wer denn seine Vorgesetzten wären. Und der kommandierende General war ein General Betouard, den kannte mein Vater aus seiner Frankreichzeit. Und mit dem Ergebnis, dass mein Vater nie in Gefangenschaft kam. Und er sagen kann, die Franzosen haben ihn befreit.
Das ist dann aller Ehren wert. Wie ist das dann für Sie und die Familie gewesen? Wann haben Sie Ihren Vater denn dann wieder gesehen nach Kriegsende?
Es hat noch ein Weilchen gedauert. Also alle Häftlinge sind zunächst dort geblieben, mussten dort bleiben. Aber bald gab es irgendwelche Verbindungen und irgendwie hat es meine Mutter erfahren, dass er eigentlich gar nicht so weit weg ist von Freudenstadt. Da fährt man heute von Freudenstadt bis zum Kloster Hersberg 1,5 Stunden oder noch weniger, wenn man schnell fährt. Aber damals war das trotzdem noch eine Riesenentfernung. Die Verkehrsmittel waren nicht mehr normal Und irgendwann mal hat er erfahren, dass er nach Hause darf. Das war, glaube ich, im August. Und dann hat meine Mutter was Verrücktes gemacht. Meine älteste Schwester, die Ina, die musste immer wieder versteckt werden, weil es für junge Frauen, vor allem in Freudenstadt, nicht ganz einfach war. Also offiziell gab es 600 Vergewaltigungen und später habe ich in dem Buch von dem Marschall Latour de Tassigny nachgelesen, er habe die Weisung ausgegeben, die deutschen Frauen nicht zu vergewaltigen, sondern zu verführen. Und also meine Mutter hat nicht die erwachsene Tochter weggeschickt, sondern die 12-jährige Christa, die zweite Tochter, und die hat dann auf abenteuerlichem Wege Autostopp, Fuhrwerk, Zug, zu Fuß, irgendwann mal ihren Vater erreicht und hat ihn im August 45 nach Hause gebracht. Da war er wieder.
Das muss ja ein unglaublicher Moment gewesen sein.
Ja, unglaublich. Und wie das die Art meines Vaters war, er tat so, wie wenn nichts gewesen wäre.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie würden Sie Ihren Vater beschreiben? Sie haben es eben schon gesagt, ein sehr ruhiger, besonnener Mensch.
Ja.
Jetzt haben Sie gesagt, er tat, als wenn nichts gewesen wäre. Was war er für ein Mensch?
Also ich habe ihn als einen wunderbaren Vater erlebt, der immer irgendwie auf seine Kinder eingegangen ist. Und beide meine Eltern, wie gesagt, haben alle Schwierigkeiten der Zeit von uns ferngehalten und so getan, wie wenn das Leben irgendwie weiterginge. Freudenstadt war besetzt. Am Anfang musste er sich jede Woche einmal bei der Sûreté in Freudenstadt melden, dass er noch da ist. Und er hat eben dann sehr, sehr schnell mit der französischen Besatzungsmacht Kontakt aufgenommen und eben versucht, für sich und seine Familie einen Neuanfang zu bekommen. Und das Erste, was er erreicht hat, dass an der Haustüre von unserem Haus, wo wir das erste Stockwerk bewohnten, ein Schild dran war, dass dieses Haus nicht von den französischen Truppen benutzt werden soll.
Das war ja viel wert damals.
Das war extrem viel wert.
Ja, ja.
Wir hatten nur dann ganz oben in der Dachwohnung war dann eine französische Sekretärin, die immer eine riesige Duftwolke verbreitete. Daran kann ich mich noch erinnern.
Also alles war erfüllt von Parfum sozusagen.
Ja, ja.
Sie haben eben gesagt, Sie hatten oder Sie haben Ihren Vater, wenn Sie das in der Retrospektive sehen, nicht viel gefragt. Und
also ja, auch
möglich gewesen wäre, irgendwann war es dann nicht mehr möglich. Hat er denn von sich aus über diesen militärischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit Ihnen oder in der Familie überhaupt gesprochen?
Nein.
Also kein Wort?
Nee. Also außer, dass er nach dem Krieg sich sehr darum bemüht hat, dass vor allem die Witwen der Widerstandskämpfer versorgt werden.
Und denen ging es ja gar nicht gut.
Überhaupt, die haben nichts bekommen. Nichts.
Ja, ja.
Und er hat damit zum Beispiel auch seine Beziehung zu seinem Landsmann Theodor Heuss und Carlo Schmidt eingesetzt. Und Theodor Heuss hat ja dann 1954 diesen großen Schritt getan. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, das war nicht populär. Bei vielen galten die Widerstandskämpfer als Verräter.
Haben Sie das als Kind auch erlebt?
Nein. Ich habe das persönlich nicht erlebt. Und es drang zumindest auch nicht bis zu mir vor. Aber mein Vater hat sich darum schon von Anfang an gekümmert. Weil das war natürlich auch letztlich ein Pfahl in seinem Fleisch. Und er wusste mit Sicherheit sich selbst gegenüber, dass er natürlich auch Schuld auf sich geladen hatte. Und ja, das ging los in seiner Zeit in Paris, wo er eben nichts, am Ende nichts ausrichten könnte, die Verbrechen, die in Frankreich begangen wurden, zu verhindern. Und er hat sich mit Sicherheit ganz bewusst an die Ostfront gemeldet, um sich nicht weiter schuldig machen zu müssen. Wenn er anders gehandelt hätte, er hätte natürlich sich, wenn er alles von sich gewiesen hätte, in Paris ein anderes Leben führen können, als an die Ostfront zu gehen. Aber er hat es ganz bewusst gemacht und hat natürlich dort im Osten die Kontakte weiter zum Widerstand gepflegt, ohne darüber zu reden.
Das heißt, er hatte mit Leuten wie Henning von Treskow zu tun, ja, und anderen. Sie haben eben Carlo Schmidt erwähnt und Theodor Heuss, zwei, die dann auch im Parlamentarischen Rat waren, das, ja, Grundgesetz mitgeschrieben haben, mit verabschiedet, ja, haben. Ihr Vater hat sozusagen kurze Zeit später mit dafür gesorgt, dass eine neue westdeutsche Armee, eine ganz andere Armee entstehen kann, indem er 1950 Mitautor der Himmeroder Denkschrift war, im Kloster Himmerode dabei war und die innere Führung als Grundsatz der Bundeswehr und damit auch den Staatsbürger in Uniform mitgeprägt hat. Inwiefern glauben Sie heute, wenn er darüber nicht gesprochen hat, haben ihn da die Erfahrungen des Krieges dazu bewogen, auch zu sagen, jetzt machen wir es anders? Denn nichts anderes war es ja.
Also, ich muss da noch ein bisschen weiter ausholen. Es war eben nicht erst die Himmeroder Denkschrift, sondern ich kann jetzt nicht genau den Tag und das Jahr sagen, aber spätestens seit 1946 hat er auch politische Kontakte aufgenommen. Und 1947, bin mir sicher, müssen wir nochmal in die Akten reingehen, hat er auch Kontakte zu dem späteren Bundeskanzler Adenauer gehabt und hat Denkschriften geschrieben, die nachweislich Adenauer vorgelegt haben. Und in diesen Denkschriften hat er im Grunde genommen auch schon eine Armee vorgeschlagen, die in einen demokratischen Staat integriert werden kann. Und damit waren auch schon letztlich die Grundgedanken, die später mit innere Führung beschrieben worden sind, zum Ausdruck gebracht worden. Und er ist ja auch militärischer Führer gewesen. Und er wusste, dass militärische Führung immer nur dann wirksam ist, wenn man seine Männer überzeugen kann. Und das ist nicht eine Idee, die ihm in Russland gekommen sind, sondern er hat den ganzen Ersten Weltkrieg als Infanterist von 1915 bis zur Kapitulation mitgemacht.
Stimmt, er hat in vier Armeen gedient.
Ja. Und er hat im Grunde genommen auch die Verbindung zu seinem Regiment immer beibehalten. Und das ist für ihn, glaube ich, auch eine Grunderfahrung, ein militärisches Lebenselixier gewesen. Also das hat immer seine Bedeutung gehabt und was, glaube ich, für ihn auch immer von Bedeutung war. Er hat ein humanistisches Gymnasium besucht und hat die griechische und die römische Welt in früher Jugend kennengelernt. Und das ist ein weiteres Bild als das, was dann in Deutschland danach kam.
Das ist ein Bild, das prägt, in der Tat.
Ja, also das war bei ihm, für ihn bedeutend. Und er hat alle wesentlichen römischen Worte internalisiert. Die hatte er drauf. Er war eben in meinen Augen auch ein tief gebildeter belesener Mann. Und bis an sein Lebensende, vielleicht übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, sind ihm immer die wichtigen Neuerscheinungen, wo man meint, das interessiert ihn, zugeschickt worden.
Spannend. Sie sind ja, wir kommen über die Himmler Denkschrift bis zur Gründung der Bundeswehr dann am 12. November 1955 mit den ersten Freiwilligen. Sie selbst sind 1957 in die Bundeswehr eingetreten. Ihr Vater war da schon wieder General.
Ja.
War es für Sie selbstverständlich, auch Offizier werden zu wollen? Wie ist dieser Weg, wie haben Sie diesen Weg gefunden sozusagen?
Also ich glaube, mein Vater war da schon mitschuldig. Aber nicht in der Form, dass er gesagt hätte, und du wirst Soldat. Er hat nur gesagt, ich sollte meinen Wehrdienst machen. Und da ich meinen Vater wirklich sehr geschätzt und auch wohl verehrt habe, habe ich mir gesagt, also ich möchte doch gerne Offizier werden und einmal diesen Beruf ausgeübt haben, letztlich auch vielleicht, ich habe mir es wahrscheinlich noch nie zugestanden, um vor ihm Bestand zu haben.
Dass ein Vater prägt einen,
ja.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Natürlich ist das ein Bestandteil des Lebens, dass man versucht, eben auch in gewisser Weise vielleicht auch manchmal nachzueifern. Das ist keine Frage.
Und wenn ich das noch sagen darf, die Bundeswehr ist 55 gegründet worden. Und mein Vater hat ja immer versucht, auch Traditionslinien herzustellen. Und er hat ja in seiner Doktorarbeit sich sehr stark mit der Zeit der preußischen Reformer auseinandergesetzt und in seiner Doktorarbeit verglichen diese Zeit mit der Zeit nach 1918. Und ich bin überzeugt, er war derjenige, der gesagt hat, das Gründungsdatum muss der 12. November sein, Scharnhorst.
Scharnhorst Geburtstag, ja.
Ja, also das war ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann hat er den Bogen weitergeschlagen zu General Oberst Beck und auch zu Erwin Rommel. Das war ihm wichtig.
Inwieweit, wenn Sie das wissen, hatte er denn mit Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg zu tun?
Nichts.
Nichts, ja.
Er hat, also er ist...
Der war ja nie in Russland, wie ich weiß.
Ja, also er ist ihm nie begegnet. Stauffenberg war ja in Afrika und ist da ja schwer verwundet worden und war ja dann in Berlin gewesen. Aber er war insofern letztlich in Verbindung mit ihm durch seinen Vetter Cäsar von Hofacker, der auch im Stab war. Mein Vater war Chef des Stabes vom Kommandostab und da gab es noch den Verwaltungsstab und in diesem war eben Cäsar von Hofacker. Und damals gab es in Paris eben auch eine klare Verbindung.
Sie haben sich ja entschieden, vor einigen Wochen, Monaten, den Appell der Nachfahren mit zu unterzeichnen,
ja, der
publiziert worden ist. Deswegen drängt sich ja fast die Frage auf, was hat der deutsche Widerstand, auch der militärische, aber auch der zivile, gegen das verbrecherische NS-Regime uns heute noch zu sagen, in diesen bewegten Zeiten, wo wir einen Wiedererstarken von Rechtsradikalen, Rechtsextremen erleben. Die Europawahl ist unerfreulich ausgegangen,
ja,
wenn man so sagen kann, aus der Sicht. Also was hat uns das heute noch zu sagen, 80 Jahre später, nach dem Attentat? Wie würden Sie das beschreiben?
Es hat zu sagen, dass der Mensch sich an den Werten orientieren muss. Und selbst in widrigster Lage. Und dass es von ungeheurer Bedeutung ist, wenn der Mensch sich dafür bis zum Letzten einsetzt. Und dass man daran Beispiel nehmen muss. Und dass der 20. Juli stärker in das Bewusstsein der Geschichte unseres Landes aufgenommen werden muss. Weil das ein unverrückbares Beispiel ist. Und man endlich die unmittelbare Nachkriegszeit hinter sich lassen muss. Und der 20. Juli für unseren demokratischen Staat ein ungeheuer wichtiges Datum sein sollte. Und ich bin froh, dass die Bundesregierungen, die es dann nachgegeben hat, das mehr und mehr getan haben. Und dass heute für jede Regierung, jede demokratische Regierung, dieser 20. Juli ein Datum geworden ist. Und das muss in meinen Augen so sein, insbesondere in Zeiten, wo die Werteordnung immer wieder zu zerfließen scheint. Es muss einige Korsettstangen in unserer Gesellschaft geben und das ist für mich so eine Korsettstange und die muss gestärkt werden.
Ja, sehr geehrter General Speidel, das war unglaublich beeindruckend. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und die Kraft, mit uns dieses Gespräch zu führen. In der Tat, wie Sie gesagt haben, der 20. Juli könnte durchaus noch etwas stärker im Bewusstsein sein, denn gerade in diesen Zeiten ist das, was da passiert ist, sehr vorbildlich.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Gerne.